Sprechstunde, der Deutschlandfunk Medizin Podcast.
Ich hatte eigentlich alles, was man so haben möchte. Glückliche Familie, einen sehr erfolgreichen Job. Ich war im Marketing selbstständig mit 30 Mitarbeitern. Sehr viel Termindruck, sehr viel Zeitdruck. Und ich habe mich dann sehr fremdgesteuert gefühlt. Also man fällt abends ins Bett und merkt dann erst, was einem eigentlich alles wehtut.
Das ist Verena Stoiber. Wir lernen sie gleich noch genauer kennen. Sie hat ihren Weg gefunden, mit dem, was sie belastet, umzugehen. Am Anfang war dieser Moment, diese Frage, wie lebe ich eigentlich? Lebe ich mein Leben oder wird das, was ich mache, doch weitgehend von anderen bestimmt? Will ich so weitermachen oder wird es irgendwann ungesund, weil es mir nicht gut tut? Solche Momente können aus heiterem Himmel kommen oder auch dann, wenn wir zur Ruhe kommen, bewusst innehalten. Manchmal passiert das ja an Tagen wie diesen, nach Weihnachten, bevor das neue Jahr anbricht. Viele Menschen haben das Gefühl, an sich ist mein Leben okay, aber trotzdem fühle ich mich belastet, gestresst und zwar dauerhaft. Wir gucken uns dieses Phänomen Stress heute mal genauer an. Wann ist Stress gut für mich, weil es mich anregt, auch zu Höchstleistungen anspornt? Und wann wird es ungesund, weil es ein unproduktiver Dauerstress ist, der krank macht? Kann ich lernen, mit Stress umzugehen? Und wann muss ich die Situation verändern, die mich belastet, mein Umfeld sozusagen erträglich gestalten? Vom gesunden Umgang mit Stress, das ist das Thema dieser Sprechstunde mit Martin Winkelheit. Und unser Experte ist Professor Mazda Adli von der Charité in Berlin. Er ist Stressforscher, er ist Chefarzt für Psychiatrie und Psychotherapie und ärztlicher Direktor der Fliedner Klinik in Berlin. Und aus Berlin ist er uns auch zugeschaltet. Herzlich willkommen, Herr Professor Adli.
Guten Morgen.
Bei Stress denken viele immer, das ist was Negatives. Das ist, glaube ich, eine deutsche Tradition, oder? In England ist es anders konnotiert.
Das Wort Stress bedeutet ja auf Englisch auch viele andere Dinge, wie zum Beispiel Betonung oder einer Sache, die einem wichtig ist, auch die entsprechende Emphase verleihen. Also Stress ist etwas, was zu unserem gesunden Leben dazugehört. Stress zu empfinden hat zu jedem Zeitpunkt in der menschlichen Evolution dazu geführt, dass wir uns unserer Umwelt haben besser anpassen können. Diejenigen unter unseren Vorfahren, die keinen Stress empfunden haben, wenn sie einem Raubtier gegenüberstanden, sind auch eher nicht unsere Vorfahren geworden.
Weil sie vorher gefressen worden sind.
So ist es. Also insofern ist Stress schon etwas, was unser Überleben sichert. Durch die klassischen Stressreaktionen Fight, Flight or Freeze, also Flucht, Kampf oder Erstarren.
Und also sich quasi totstellen.
Genau, das sind die klassischen biologisch eingeskripteten Stressreaktionen, die man in der gesamten Tier- und Welt und natürlich auch beim Menschen beobachten.
Nun begegnen wir heute zum Glück dem Säbelzahntiger seltener. Ja. Was sind Faktoren, die uns in diesen Zustand, Ausnahmezustand ja auch, versetzen?
Naja, wir haben natürlich heute eben vielleicht keinen Säbelzahntiger, aber dennoch gibt es viele Situationen, die uns unter akuten Stress setzen können, die auch überhaupt nicht problematisch oder gesundheitsschädlich sind. Also wenn wir zum Beispiel in einer Wettkampfsituation sind oder wenn ich einen Vortrag halten soll vor einer Menschenmenge, ein Lied vorsingen soll, wenn ich bei einem Ratespiel teilnehme. Das sind ja alles so kleine Stressspitzen, die da entstehen, die wir auch ehrlich gesagt als angenehm empfinden, oftmals als Thrill empfinden. Das stimuliert uns, macht uns wach. Das sind so kleine akute Stressspitzen, die wir aus dem Alltag kennen und die keineswegs gesundheitsschädlich sind.
Also die Herausforderung kommt und danach reguliert sich das System wieder runter.
Genau, es gibt dann eine Mobilisierungsphase, wenn wir erkennen, aha, da ist eine Anforderung, die an mich gestellt wird. Dann läuft automatisch auch so ein biologisches Skript im Organismus ab, vom Gehirn gesteuert. Wir mobilisieren unsere Energien, dann kommt es zu einer Aktivierungsphase, wo wir sozusagen Leistung erbringen oder vielleicht sogar Höchstleistung. Und dann, wenn alles gut geht, kommt es dann zu einer Erholungsphase, wo wir unsere Batterien wieder auftanken können.
Als Stressforscher haben Sie sich besonders das Leben in der Stadt angeguckt. Nun sagen viele, das Leben in der Stadt ist stressiger als auf dem Land. Also da gibt es mehr Menschen, mehr Verkehr, mehr Lärm, schlechtere Luft, weniger Grün. Sind Städter gestresster?
Also das Stadtleben mit mehr Stress irgendwie einhergeht. Ich glaube, das leuchtet uns allen ein. Die Stadt ist betriebsamer, sie ist enger, sie ist lauter, sie ist manchmal auch schmutziger. Und das bedeutet natürlich auch mehr Stress im Alltag. Aber auch das macht uns noch lange nicht krank. Problematisch ist der soziale Stress. Und das ist auch der Stress, der Stadtstress, der gesundheitsrelevant ist. Das erforschen wir gerade.
Was meinen Sie mit sozialem Stress?
Der soziale Stress ist derjenige Stress, der aus dem Zusammenleben von Menschen auf begrenztem Raum entstehen kann. Und in der Stadt sind es vor allen Dingen dichte Stress, also wenn persönlicher Rückzugsraum fehlt, wenn ich keinen Ort habe, wo ich mich mal von der Betriebsamkeit der Stadt erholen kann, wenn ich keine vernünftige Tür habe, die ich hinter mir schließen kann, um mal für mich zu sein. Das ist dichte Stress. Und die andere große Stressform, der wir in der Stadt im Moment aufspüren in unserer Forschung, ist Isolationsstress, also Einsamkeit zum Beispiel.
Das ist ja eigentlich was, was man mit der Stadt gar nicht so direkt in Verbindung bringt zunächst mal.
Genau, man mag denken, dass in der Stadt ja genug Leute leben, sodass man gar nicht einsam sein muss, aber in der Tat ist es so, dass gerade in großen Städten zum Beispiel viele Menschen alleine leben. Ich lebe ja in Berlin, hier lebt hinter jeder zweiten Haustüre oder Wohnungstüre eine Person alleine. Und das ist ein großes Einsamkeitsrisiko, haben wir in der Pandemie auch vor allen Dingen gesehen, dass das gerade diejenigen waren, die dann in Einsamkeit geraten sind. Also Einsamkeit, soziale Isolation, soziale Ausschlusserfahrung, das ist die andere große Stressform, die auch Gesundheitsrelevanz hat. Und von beiden sozialen Stressoren, Dichtestress und Isolationsstress, kennen wir deren Gesundheitsrelevanz eigentlich auch schon ganz lange.
Ja, Sie haben das Stichwort Einsamkeit genannt. Lange hat man ja gedacht, naja, das betrifft vor allen Dingen ältere Menschen, wenn dann der Partner gestorben ist und das Umfeld immer dünner wird oder so. Aber man weiß, das trifft eigentlich auch die Jungen und die ganz besonders hart erstmal.
Ganz genau. Es gibt einen ersten großen Einsamkeitspeak, also ein Zeitfenster, wo sehr viele Menschen von Einsamkeit berichten. Und das ist das junge Erwachsenenalter. Das sehen wir im sozioökonomischen Panel zum Beispiel. Da gibt es eine große Einsamkeitsspitze rund um das Alter 30. Wir finden in unserer eigenen Forschung die Altersgruppe 18 bis 25 als besonders betroffen. Also das junge Erwachsenenalter ist ein Risikoalter für Einsamkeit. Das finden mittlerweile auch Forschergruppen aus allen Teilen der Welt. Und dann natürlich auch das hohe Lebensalter jenseits der 75 und 80.
Was macht soziale Isolation zu so einem starken Stressfaktor?
Also soziale Isolation bedeutet, dass man nicht ausreichend am Kooperationssystem teilhaben kann, dass man keine Zugehörigkeit empfindet zu den Menschen um einen herum. Und wir wissen aus großen Forschungsarbeiten, dass Einsamkeit und soziale Isolation mit vielen Folgeerkrankungen verbunden sind. Dazu gehören nicht nur psychische Erkrankungen wie Depressionen zum Beispiel oder auch Suchterkrankungen, sondern auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen und andere. Es gibt sogar sowas wie eine Einsamkeitssterblichkeit, die man in vielen Studien hat nachweisen können. Und mittlerweile ist auch bekannt, dass Einsamkeit mehr Sterblichkeit erklärt als große andere Gesundheitsrisiken, wie zum Beispiel Rauchen, Alkoholmissbrauch oder Fettleibigkeit.
Liegt das auch daran, dass wir Menschen einfach soziale Tiere sind, dass wir immer so eine Rückkopplung brauchen? Also A, ich kenne dich und ja, und du wirst gebraucht, du hast eine Funktion.
Absolut. Wir haben ja ein soziales Gehirn in unserem Kopf und wir Menschen sind damit auch soziale Wesen und unser Überleben hängt von Kooperation ab. Wir sind davon abhängig, mit anderen Menschen zusammen zu arbeiten, zusammen zu leben, uns mit ihnen zu verstehen. Das macht uns als soziale Wesen aus und wenn das Maß an Eingebundenheit in die Gemeinschaft unter einen kritischen Grenzwert gefallen ist, dann empfinden wir sowas wie Einsamkeit. Einsamkeit ist damit auch ein biologisches Alarmsignal, vielleicht auch vergleichbar mit einem Schmerzreiz. Und interessanterweise werden durch Einsamkeit und soziale Ausschlusserfahrungen gerade auch diejenigen Hirnregionen aktiviert, die auch bei Schmerzreizen aktiv werden.
Hm. Nochmal zurück zur Stadt. Wir haben jetzt vor allen Dingen die negativen Aspekte aufgezählt, aber es gibt natürlich auch zahlreiche positive. Also es gibt kurze Wege zum Beispiel. Man kann schnell einkaufen, man kriegt sein Leben schnell geregelt. Es gibt kulturelle Anregungen. Man trifft schneller Gleichgesinnte, wenn man das mag. Das sind sozusagen die positiven Seiten. Und die Stressfaktoren in der Stadt, die empfindet jeder ja auch sehr, sehr unterschiedlich. Aber es gibt, glaube ich, oder möglicherweise ja auch so eine Kombination, ab wann man Stress als unangenehm empfindet. Nämlich, wenn viele kleine Sachen zusammenkommen. Und ein wichtiger Faktor ist da sicherlich auch das Arbeitsleben, wo viele ja das Gefühl haben, das hat sich enorm verdichtet und ich bin immer höher getaktet und eigentlich auch immer weniger Herr der Situation, sondern ich mache das, was von mir verlangt und erwartet wird. Sind das diese Kombinationen aus zwei, sag ich mal, Stressbereichen, die das dann prekär machen?
Absolut. Also ich muss erstmal auch erklären, dass das Stadtleben ist nicht per se ein Gesundheitsrisiko. Das sage ich auch als ganz überzeugter Stadtbewohner. Ich lebe in Berlin und habe vorher in Köln und anderen Großstädten gewohnt und weiß das Stadtleben sehr zu schätzen. Und wir wissen eben auch, dass Stadtleben am Ende mehr Vorteile auf sich vereint als Nachteile. So, das ist also auch wichtig festzustellen. Und in der Tat sehen wir dann Probleme und Gesundheitsprobleme, wenn mehrere Lebensbereiche gleichzeitig betroffen sind. Das heißt, wenn es also zu einer anhaltenden Problemsituation am Arbeitsplatz kommt, die für Dauerstress sorgt und dann zum Beispiel auch noch ein familiärer Konflikt vorliegt oder ein Konflikt im Freundeskreis vorliegt oder. In der Regel können wir mit einzelnen von Stress belasteten Bereichen umgehen, wenn wir andere Lebensbereiche haben, die uns Kraft geben und wo wir auftanken können.
Ich glaube, Sie haben vorhin gesagt, so akuter Stress ist gar nicht so das Problem, aber wenn es sozusagen chronischer, also Dauerstress ist, was passiert da eigentlich im Körper? Was passiert da vor allen Dingen auch im Gehirn?
Genau, also der Stress, der gesundheitsrelevant wird, ist chronischer Stress, Dauerstress. Der Stress, den wir nicht mehr abschalten können, von dem wir zumindest meinen, ihn nicht mehr abschalten zu können. Und es ist die Unvorhersehbarkeit, die Unkontrollierbarkeit und die Dauerhaftigkeit, die die Toxizität, also Gesundheitsrelevanz von Stress ausmachen. Und das führt dann dazu, dass zum Beispiel ein Stressor dem nächsten folgt, dass man sich zwischendurch gar nicht mehr erholen kann. Dann geht irgendwann auch die Erholungsfähigkeit verloren und der Organismus ist quasi auf Dauerbetrieb und auch im Daueralarmzustand. Das ganze biologische Alarmsystem ist aktiv und lässt sich gar nicht mehr herunterfahren. Und dann sind die Folgen Stressfolgeerkrankungen. Die bekannteste Stressfolgeerkrankung ist die Depression. Aber es gibt auch andere körperliche Erkrankungen wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Bluthochdruck und so weiter.
Nun ist ja sozusagen die Wirkung von Stress bei jedem Menschen so ein bisschen anders. Und die Frage ist auch, wie man das reguliert bekommt. Da gibt es vermutlich kein Patentrezept. Aber so ein paar Dinge wollen wir doch mal ansprechen. Wir haben vorhin Verena Stoiber gehört und sie hat sozusagen einen Weg gewählt. Also sie macht MBSR, das kennt man hierzulande eher als Achtsamkeitstraining. Genau. Und meine Kollegin Barbara Weber hat sie anlässlich von so einem Meditationstraining getroffen und auch den Achtsamkeitstrainer Alexander Kopp.
Ich hatte eigentlich alles, was man so haben möchte. Glückliche Familie, einen sehr erfolgreichen Job. Aber ich habe gemerkt, dass ich trotzdem irgendwie leer war und mich sehr fremdgesteuert gefühlt habe. Und da habe ich mich dann auf die Suche gemacht und MBSR gefunden und dann Alex Kopp und bin jetzt seit 10 Jahren schon dabei.
Mein Name ist Alexander Kopp, bin Gestalttherapeut, Achtsamkeitslehrer und MBSR-Trainer. Das Besondere ist, dass Menschen, die kommen, sind sehr unruhig, haben diffuse Ängste, diffusen Stress, manchmal mit chronischen Erkrankungen und sie wissen oft schon viel über sich oder sind reflektiert. Was ihnen aber fehlt, ist die Bewusstheit fürs Hier und Jetzt.
Wir laufen ja alle durch den Tag und wenn man aufsteht, geht's schon los, To-Do-Listen, da muss ich daran denken und dann hat man noch das Gespräch von gestern im Kopf und dieses immer im Außen sein und dann kriegt man einfach nicht mehr mit, was in einem ist. Und ich bin jeden Morgen überrascht, wenn ich um 7:30 auf dem Kissen sitze und eine Stunde wach war, wie aufgeregt mein Körper und mein Geist eigentlich schon ist. Eine Stunde nach dem Aufwachen. Wie soll es dann erst abends sein?
Bei dem Achtsamkeitstraining, oder ich unterrichte ja MBSR vor allem, also für den Einstieg, machen wir gemeinsam Übungen, praktische Übungen. Das heißt Meditationen, die ich anleite beispielsweise und die dann auch zu Hause geübt werden.
Das Einfachste für mich ist, sich hinzusetzen, die Augen entweder am Anfang zu schließen oder vor sich zu gucken und sich auf den Atem zu fokussieren. Man kann nur eins von beiden. Man kann entweder an Gedanken, also an Sorgen oder an To-Do-Listen denken oder auf den Atem achten. Und dann merke ich den am meisten in der Nase oder in der Brust. Und in der Sekunde kommen Körper und Geist wieder zusammen.
Ein weiterer Bestandteil ist, im Alltag auch bestimmte Situationen bewusst versuchen wahrzunehmen. Und ein großer Aspekt ist eben auch auf dem Thema Psychoedukation. Wie nehmen wir die Welt wahr? Wie konstruieren wir sozusagen unsere innere Wirklichkeit? Und wie kann ich mich dem mit Achtsamkeit zuwenden und der Austausch der Teilnehmenden untereinander über die Erfahrungen und auch die Schwierigkeiten und Widerstände mit Achtsamkeitspraxis?
Ich merke, wenn ich mich verliere, ich merke, wenn ich in Stress gerate, ich gehe dann hin und nehme mir 10 Minuten Auszeit, einen Kaffee und gehe raus, wenn es irgendwie geht, oder gehe auf die Toilette und atme 2 Minuten. Das klingt immer so albern, aber es funktioniert, weil man eben nur eins kann mit der Aufmerksamkeit. Und ich bin wachsamer meiner eigenen Empfindung gegenüber. Ich kann mir also nichts mehr vormachen. Ich kann auch überprüfen, welche Möhre ist das jetzt, der ich hinterherlaufe? Ist es überhaupt meine? Ich kann Dinge loslassen. Also ich kann Prioritäten und auch meine Werte klarer sehen. Ich sage mal, es ist wie eine Tankstelle fürs Nervensystem.
Achtsamkeitstraining, eine Reportage von Barbara Weber war das. Wir reden über den gesunden Umgang mit Stress. Herr Adli, das ist vielleicht nicht für jeden was, aber wie greift das ein in Stress und Dauerstress, wenn man Achtsamkeit trainiert?
Achtsamkeitstraining ist mittlerweile eine Stressregulations- und auch Emotionsregulationsmaßnahme, die in die Schulmedizin Einfluss und Eingang genommen hat, richtigerweise auch. Und es gibt viele Daten, die es mittlerweile stützen und auch Erfahrungen. Wir wenden das sehr viel auch in meiner Klinik an. Achtsamkeit ist, es klang gerade schon an, eigentlich etwas, was aus der Zen-Meditation kommt, recht leicht erlernbar ist, auch in unseren Breitengraden. Und durch die Konzentration auf einzelne Wahrnehmungsaspekte oder auf einen ganz bestimmten Sinn, zum Beispiel auf das, was ich höre oder auf meinen Atem, wie es jetzt gerade in dem Hörbeispiel anklang, man sozusagen die Gedanken konzentriert auf eine ganz bestimmte Sache im Hier und Jetzt und dadurch zum Beispiel Grübelschleifen unterbricht. Und das führt zu einer relativ schnellen Stressreduktion. Und das kann man überall und jederzeit anwenden, wenn man es gut gelernt hat.
Aber man muss sozusagen nur geübt haben.
Man muss trainieren.
Ja, wir haben noch einen anderen Ansatz, die Systeme sozusagen hoch und gleichzeitig runterzufahren. Nur noch kurz die Welt retten, Song von Tim Bensko, hier gesungen von den Singing Shrinks, frei übersetzt den singenden Seelenklempnern, ein Chor von Psychiaterinnen und Psychiatern. Oder, Herr Adli, sollte ich sagen, der weltweit einzige Psychiaterinnenchor.
Und so ist es auch. Das ist ein Chor, den ich vor mittlerweile 25 Jahren gegründet habe. Und das ist mein ganz persönliches Rezept, um mit Alltagsstress gut umzugehen, um Stress zu regulieren.
Ja, ich meine, das Video von dem Song gibt's im Netz. Genau. Das ist das Ergebnis einer Aktion während der Corona-Pandemie, muss man vielleicht noch sagen. Als es ja eigentlich hieß, singen verboten, also zumindest zusammen singen. Deswegen, der Chor ist hier sozusagen virtuell zusammengeschaltet worden. Man sieht so einen Split-Screen. Also
die typischen Corona-Kacheln.
Genau, die Corona-Kacheln. Für Sie ein Ansatz, also wenn man singt und zusammen singt, auch ein wichtiger Ansatz zur Stressregulation?
Absolut. Musik ist messbar etwas, was Stress herunterregulieren kann. Sowohl das Musikmachen, das Singen, aber auch das Musikhören. Und das gemeinsam Musikmachen, das bringt noch eine soziale Erfahrung hinzu, die für Gehirn und für Organismus unglaublich gut tut. Zugehörigkeit ist dann das, was man da in einer ganz intensiven Form empfindet. Und wir wissen, dass das Empfinden von Zugehörigkeit ein richtiges Antidot, also ein Gegenmittel gegen Stress ist.
Und es ist ja so, man hört auf den anderen. Man ist im Moment und guckt, dass man seinen Part gut gesungen kriegt auch.
Ihre Fragen und Erfahrungen.
Vom gesunden Umgang mit Stress, unser Thema heute hier. Herr Adli, wir haben eine ganze Menge Fragen bekommen. Und eine Frage ist ja, war auch, die im Raum stand. Warum reagieren Menschen so unterschiedlich auf Stress?
Ja, wir sind alle mit unterschiedlichen Stressantennen ausgestattet. Das heißt, es gibt ganz viele biologische Faktoren, psychologische Faktoren, Erlebnisse, die uns prägen, was wir gelernt haben im Laufe unseres Lebens, die die Empfindlichkeit unserer Stressantennen beeinflussen. Und deswegen hat wirklich jede Person eine ganz andere Stressempfindlichkeit.
Wenn man sich einzelne Stressfaktoren anguckt, ich meine, was in der Stadt häufig genannt wird, ist, es ist unheimlich laut. Und am schlimmsten ist es eigentlich, wenn die Nachbarn Lärm machen. Aber es ist ja immer eine Frage auch der Bewertung. Ne? Also, sag ich mal, nicht so nette Nachbarn, die machen Lärm, und nette Nachbarn, die machen Geräusche.
Genau, Kurt Tucholsky hat ja gesagt, Lärm ist das Geräusch der anderen. Das ist sozusagen das Geräusch, was man als unkontrollierbar empfindet. Und Unkontrollierbarkeit ist wie Unvorhersehbarkeit und Dauerhaftigkeit eine der Kriterien für gesundheitsrelevanten Stress. Wenn wir eine Stressquelle als schlecht kontrollierbar, nicht beeinflussbar erleben, dann empfinden wir das als besonders belastend. Und wichtig ist,
aber die Frage ist ja, was ist kontrollierbar und was ist unkontrollierbar? Also Beispiel, der Nachbar hört wahnsinnig laut Fernsehen und guckt furchtbar laut Fernsehen. Da habe ich ja immer verschiedene Möglichkeiten, darauf zu reagieren. Ich kann mich ärgern und sagen, was ist der rücksichtslos? Oder ich gehe zu dem hin und klingel, sag mal, kannst du mal ein bisschen leiser machen?
Ganz genau. Also wie wir eine Stressquelle bewerten, das passiert sozusagen in unserem eigenen Kopf, hängt von unserer Bewertung ab. Und ich kann entweder mir das Kissen verzweifelt über den Kopf auf den Kopf drücken und versuchen, irgendwie wegzuhören. Das gelingt in den seltensten Fällen. Und dann empfindet man natürlich so einen Lärm als unkontrollierbar und fühlt sich dem hilflos ausgesetzt. Oder ich kann vielleicht zum Nachbarn rübergehen, vorsichtig klopfen und mit ihm sprechen und versuchen, so Einfluss auf die Situation zu nehmen. Also die Beeinflussbarkeit ist etwas, was eine Stressquelle dann plötzlich auch sehr viel harmloser werden lässt und besser erträglich.
Schwierig erträglich ist immer Baulärm, ne?
Ja, Baulärm.
Das hat so die Komponente, da kann ich nicht hingehen und sagen, hämmer mal was leiser bitte.
Ja, aber selbst dann kann man versuchen, sich einen Überblick darüber zu verschaffen, wie lange dieser Baulärm noch anhalten wird, wie lange eine Baumaßnahme geht. Wenn ich das besser weiß, wenn ich weiß, dass es nicht für den Rest meines Lebens, sondern vielleicht für den nächsten Monat, dann kann ich auch schon wieder viel besser mit diesem Lärm umgehen. Natürlich bleibt er nervig. Natürlich ist es dann auch weiterhin unschön. Aber nerviger Stress ist etwas anderes als richtig gesundheitsschädigender Stress. Mhm.
Am Telefon Ursula Simili aus Bad Belling. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen, alle zusammen. Ich hatte wieder mal eine Stresssituation, die sich dann auf meine Konzentration auswirkt. Es kam plötzlich jemand und wollte eine Abrechnung eines Stromanbieters. Und ich war so unvorbereitet, dass mein Gedächtnis überhaupt ausgesetzt hat. Ich wusste partout nicht, wo ich das finden soll und auch nicht mal genau, wo ich suchen sollte.
Der ist dann einfach bei Ihnen reingeschneit oder hat geklingelt, ja, und gesagt, ich hätte gerne
Termin.
Aha, ja. Ja. Mhm. Wie geht man und mit so Situationen um, ja, Herr Adli?
Ja, das ist eine typische Blackout-Situation. Die kennen manche von uns zum Beispiel in Prüfungen, wenn einem plötzlich dann Dinge nicht mehr einfallen, die man aber ganz sicher gut weiß und gelernt hat. Blackout. Und das erklärt sich auch dadurch, dass eine Stressspitze zu einer Ausschüttung von Stresshormonen führt. Cortisol ist dabei das bekannteste. Und ein Überschuss an Cortisol setzt unmittelbar an den gedächtnisrelevanten Strukturen im Gehirn an und führt dort vorübergehend zu so einer Blackout-Erfahrung. Und das hat gerade die Hörerin beschrieben.
Was würden Sie, Frau Simili, denn raten? Zu sagen, kommen Sie einfach wieder, machen Sie einen Termin aus?
Und dann ich würde genau
kommen Sie entspannt nochmal wieder.
So. Ich würde genau das raten. Wenn man in dieser Situation, wie man so schön sagt, die Nerven verliert und plötzlich nicht mehr sich erinnern kann, wo relevante Unterlagen sind, dann sollte man versuchen, die Situation zu vertagen, um Verständnis zu bitten und damit die Situation für sich sozusagen zu deeskalieren, den Stress herunterzufahren.
Mhm. Frau Simili, können Sie was mit anfangen?
Ja, doch. Ich bedanke mich schon mal.
Ja,
dann hoffe, dass es besser wird.
Ja, fein. Ich danke Ihnen ganz herzlich und wünsche Ihnen einen guten Rutsch. Und das war Ursula Simili aus Bad Belling. Wir haben einen Anruf bekommen von einem Hörer aus Putlitz, der berichtet, er ist in der Spedition geboren worden, sozusagen, war immer dem Stress seiner Eltern ausgeliefert durch die Spedition, ist dann später LKW gefahren und hat dann gemerkt, dass es ihm einfach zu stressig wurde, hat sich dann entschieden umzuziehen und ist quasi aus dem Geschäft ausgestiegen, also malt, schreibt Gedichte. Das ist sozusagen die Extremform, aus dem Stress auszusteigen, oder?
Ja, also das kann natürlich auch dann die richtige Entscheidung sein, wenn man zum Beispiel merkt, ich lebe eigentlich gar nicht mein Leben, sondern das Leben, was von mir erwartet wird. Ich lebe nicht nach meinen eigenen Werten. Und der Hörer hat offenbar eine Entscheidung getroffen, die dann auch zu mehr Zufriedenheit geführt hat, so verstehe ich das. Und das sieht man dann eben oft dann, wenn man sich bewusst wird, was einem im Leben wichtig ist. Wofür will ich meine Lebensenergie aufwenden? Wofür will ich eigentlich morgens aufstehen? Was sind meine Werte? Und wenn ich es schaffe, mein Leben zumindest in Teilen diesen Werten, den inneren Antreibern nach auszurichten, dann kann ich auch wieder viel besser mit Alltagsstress umgehen, der mich so normalerweise umgibt.
Er hat auch noch so Vorsätze oder Lösungen für 2025 geschrieben. Also mehr Stress reduzieren, keine Nachrichten mehr hören und sozusagen Medienkonsum reduzieren.
Ja, Stress reduzieren ist manchmal ja sehr, sehr allgemein und auch einfach schwer umsetzbar. Nachrichtenreduktion, das ist auch etwas, worüber wir häufig auch sprechen in unseren Sprechstunden, gerade in einer Zeit, wo viele Menschen ständig angeschaltet sind und alle paar Sekunden die Nachrichten checken könnten, viele tun das ja dann auch, dann hilft tatsächlich sowas wie etwas digitalen Detox zu betreiben und Online-Zeiten oder Nachrichten-Check-Zeiten auf begrenzte Zeitfenster herunterzufahren, also zum Beispiel auf eine Stunde pro Tag. Das hilft merklich und messbar, das Stresslevel im eigenen Organismus runter zu regulieren.
Gucken wir uns gleich nochmal genauer an. Menschen, die unter Stress und den Folgen leiden, denen wird häufig gesagt, versuch's mal mit Achtsamkeit und mit Meditation. Die Frage ist, hilft das wirklich? Und das habe ich Professor Peter Sedlmayr gefragt. Er war bis vor kurzem Professor für Psychologie an der TU Chemnitz. Er forscht seit 20 Jahren die Wirkung von Meditation und er praktiziert auch Meditation.
Ja, das hilft. Wobei Achtsamkeit und Meditation wird heutzutage oft als Synonym. Als Synonyme werden die zwei Ausdrücke verwendet. Und das liegt daran, dass es im Moment einen Marktführer gibt, schon seit einiger Zeit, die MBSR, Mindfulness-Based Stress Reduction, eine Methode, die von Kabat-Zinn ins Leben gerufen wurde gewissermaßen, die besteht aus mehreren Teilen, die Herr Kabat-Zinn aus ganz unterschiedlichen Kontexten genommen hat. Gibt auch keinen wirklichen theoretischen Hintergrund dafür, aber es wirkt. Und bei Stress sind die Wirkungen wirklich gut nachgewiesen.
Sie sagen, das ist eigentlich ein ganzes Bündel von Techniken, was da zum Einsatz kommt.
Ja.
Wenn man nun genau wissen will, was wirkt denn da genau, dann wird es komplizierter.
Oder? Ja, wird komplizierter. Wir haben seit einigen Jahren daran geforscht. Also wir haben das gewissermaßen auseinandergenommen, einzelne Teile und die miteinander verglichen. Und es sieht ganz danach aus, dass unterschiedliche Bestandteile von diesem MBSR auch unterschiedliche Wirkungen haben. Und es hängt zusätzlich auch noch von der Persönlichkeit der Meditierenden ab.
Wenn man dann guckt, was es an Meditationstechniken gibt, gibt es denn was, was allen gemeinsam ist?
Schwer zu sagen. Also wo oft differenziert wird, ist zwischen im Englischen Focused Attention, also man konzentriert sich auf eine Sache, zum Beispiel auf den Atem an einer bestimmten Position in der Nase, oder man weitet seine Aufmerksamkeit auf alles. Also da ist die Idee, dass alles, was an Reizen von innen und von außen auf einen einströmt, dass man das wahrnimmt, aber nicht daran haften bleibt. Und das Zweite, das entspricht eher der Definition von Achtsamkeit im ursprünglichen Sinn. Und diese zwei Arten von Techniken, die führen zu unterschiedlichen Wirkungen.
Fangen wir mal mit der ersten an, die Sie gesagt haben. Das ist ja sowas wie eine Konzentrationsschulung, wenn man das nennen würde. Also wenn ich auf den Atem achte oder auf einen bestimmten Gedanken mich fokussiere. Was hat das für Effekte?
Naja, die traditionelle Vorhersage ist, dass wenn man das sehr intensiv macht, dann hört man irgendwann auf zu denken. Das passiert aber nur, wenn man das mehrere Wochen oder Monate in Abgeschiedenheit praktiziert. Wenn man das einfach so macht, dann kann es, wenn man es richtig macht, dazu führen, dass die Gedanken ruhiger werden. Aber es kann auch, wenn man sich dazu zwingen möchte, dazu führen, dass man erstmal viel mehr Gedanken hat, dass die wild herumschwirren. Es hängt immer davon ab, in welchem Kontext man das macht. Und was oft hilfreich ist, ist eine Gruppe. Also man macht zum Beispiel in der Zen-Meditation, praktiziert man unter anderem auch konzentrative Meditation. Und es wirkt viel besser, wenn man das in einer Gruppe macht, als wenn man das alleine probiert.
Woran liegt das?
Ja, ich denke, es liegt an der Motivation. Wenn man anfängt zu meditieren, dann muss man ja immer einen Teil des Tages rausnehmen, an dem man sonst irgendwas anders gemacht hätte. Und wir sind ja alle Optimierer beim Verteilen dessen, was wir machen, über den Tag hinweg, auch wenn es vielleicht von außen nicht so aussieht. Aber wenn wir da eine halbe Stunde rausnehmen, dann fehlt irgendwas. Und das ist alleine sehr schwer durchzuhalten, dann jeden Tag 30 Minuten aus dem Tagesablauf zu nehmen. Wenn man das aber in einer Gruppe macht, dann sieht man, die anderen machen das auch und man kann auch über die Schwierigkeiten sprechen. Das heißt, der Einstieg ist viel leichter, denke ich, für die meisten Menschen, wenn man das in einer Gruppe praktiziert.
Sie haben vorhin gesagt, es gibt eine zweite große Gruppe von Meditationstechniken. Da geht es darum, die Reize, die in einem selber stattfinden oder von außen kommen, dass man sie wahrnimmt, aber nicht bewertet.
Genau,
muss man aber auch erstmal lernen, oder?
Ja, das ist schwierig. Also Meditation ist eine Sache, die man lernen muss. Und nach unseren Erkenntnissen dauert es ungefähr einen Monat. Es gibt manchmal in der Literatur Hinweise darauf, dass Meditation schon nach einmal praktizieren oder nach einer Woche wirkt. Aber ich denke, das sind weitgehend Placebo-Effekte. So richtige Wirkung von Meditation, die wird man erst nach 3-4 Wochen sehen.
Welche Tipps haben Sie, sage ich mal, für Einsteiger? Also die sagen, das ist interessant, da möchte ich mich mit beschäftigen. Wie fängt man am besten an?
Ja, ich denke, da ist es auch am günstigsten, mal zu schauen, was wird denn in meiner Gegend angeboten? Gibt es da Gruppen, die zusammen meditieren? Und üblicherweise, wenn ich mit erfahrenen Meditierenden spreche, dann erfahre ich, dass die viele Sachen ausprobiert haben. Also, aber wenn man mal drin ist, dann kann man leichter sehen, was für einen selber gut ist. Und dann erfährt man auch von anderen Gruppen oder von anderen Techniken und kann sich da selber orientieren. Also wir arbeiten seit einiger Zeit daran, mit Einzelfallstudien herauszufinden, welche Art von Meditation für welche Persönlichkeit, für welchen Zweck am besten wirkt. Aber das ist alles noch in den Kinderschuhen. Die meisten Meditierenden, die machen das gewissermaßen für sich selber. Die probieren das aus und merken dann auch, was für sie selber passt. Aber für den Einstieg, denke ich, da ist es am günstigsten, in einer Gruppe anzufangen.
Inwieweit helfen auch, sage ich mal, Bewegungsformen, also wie Tai Chi zum Beispiel, ja, wo man ja sozusagen eine Bewegung, eine Form machen muss. Man muss sich auf diese Form konzentrieren. Aber ein Effekt ist ja auch, dass die Gedanken laufen.
Also da gibt es einige Ergebnisse, die darauf hindeuten, dass eine Kombination von Achtsamkeitsmeditation und Bewegungsmeditation zumindest für ältere Leute günstiger ist. Die meisten Studien, die laufen allerdings nur über vielleicht maximal 1 bis 2 Monate. Und da hat man gefunden, dass diese MBSR zum Beispiel bei älteren Leuten und auch bei Kindern deutlich weniger gut wirkt als bei Erwachsenen. Und bei älteren Leuten weiß man, dass eine Kombination von Achtsamkeitsmeditation und Bewegungsmeditation, wie zum Beispiel Tai Chi, deutlich bessere Ergebnisse hat.
Wenn ich versuche, das zusammenzufassen, also wenn man sozusagen einsteigen möchte, dann A, am besten in der Gruppe. Man muss ausprobieren, welche Form für einen selber gut geeignet ist.
Ja, das dauert kann ein bisschen dauern. Ne?
Das kann dauern. Und man kann gucken, ob sich das lohnt, das zu kombinieren mit Sportarten wie Tai Chi zum Beispiel.
Naja, das lohnt sich wahrscheinlich immer.
Und man braucht Geduld.
Ja, das stimmt. Aber wenn man die Motivation hat, dann kommt die Geduld von selber.
Meditationsforscher und emeritierter Professor für Psychologie an der TU Chemnitz, Peter Sedlmayr, war das zu der Wirksamkeit von verschiedenen Meditationsformen.
Ihre Fragen und Erfahrungen.
Herr Adli, wir haben auch die Frage bekommen, wie sieht der Zusammenhang aus zwischen Stress und einer posttraumatischen Belastungsstörung? Also gibt es sozusagen Langzeitfolgen? Interagieren die beiden Faktoren miteinander?
Ja, das tun sie. Eine posttraumatische Belastungsstörung führt in der Regel dazu, dass wir eine Stressempfindlichkeit behalten, die durchschnittlich höher ist als das in der Allgemeinbevölkerung. Das heißt, die Stressempfindlichkeit kann dann zur Eingangspforte werden für verschiedene psychische Erkrankungen, weil man sehr viel schneller sozusagen ein kritisches Maß an ein kritisches Stresslevel übersteigt. Also eine posttraumatische Belastungsstörung ist ein Stresstreiber. Und deswegen ist es so wichtig, wenn man eine bekannte posttraumatische Belastungsstörung hat, hier mittels psychotherapeutischer Verfahren zu versuchen, eine gute Stressregulation zu erlernen.
Wie ist das, wenn unerwartet Dinge passieren? Also eine Hörerin hat uns angerufen und berichtet, während der Weihnachtszeit ist ihre Schwiegermutter krank geworden und gleichzeitig haben sie in der Familie einen Welpen, also einen Hund, aufgenommen und das hat so viel Stress bei ihr hervorgerufen, dass sie jetzt 2 Panikattacken hatte und mit Herzrasen und großer Angst und sie weiß nicht so richtig, wie sie damit umgehen soll und an wen sie sich wenden soll. Da muss man ja wahrscheinlich relativ schnell was machen, oder?
Ja, also wenn verschiedene Dinge unvorhersehbar zusammenkommen und unsere Stressbewältigungsmechanismen am Ende damit überstrapazieren, dann kann es dann eben zu sowas wie einer Panikattacke kommen. Das ist eine unmittelbare Stressfolge. Was man dann tun sollte, ist, sich möglichst schnell versuchen, ein gutes Unterstützersystem, Hilfesystem zusammenzurufen. Das heißt, darüber zu sprechen, versuchen, Menschen aus dem Freundeskreis, aus der Familie zu aktivieren, die dann auch bei der Bewältigung dieser verschiedenen Aufgaben helfen können oder einem auch einfach mal ein Ohr leihen, denn drüber sprechen hilft.
Ja, und das andere eben auch professionelle Hilfe aktivieren, also dass man sich fragt, was ist meine Rolle? Also, ne, ich muss nicht alles machen.
Auch das ist richtig. Also zu einem guten Stressmanagement gehört auch, sich darüber klar zu werden, dass man nicht jede Aufgabe bewältigen muss. Dass es auch Aufgaben gibt, die man einfach nicht schaffen kann. Und dass es auch in Ordnung ist, wenn man Dinge dann eben nur teilweise tut oder gar nicht erfüllt. Wir müssen nicht alle Perfektionisten sein. Wir müssen nicht alle optimal in allen Kategorien performen. Das ist schier unmöglich, ist aber etwas, was viele von sich selbst erwarten. Deswegen ist es ganz entscheidend, auch mit dem eigenen Selbstanspruch zu arbeiten. Und das tun wir auch in der Psychotherapie.
Also sozusagen auf die Kurzformel gebracht, mit sich selber ein bisschen gnädig sein?
Mit sich selber gnädig sein und sich zum Beispiel auch darüber klar werden, dass eine 80-prozentige Aufgabenerfüllung eigentlich genauso gut ist wie eine 100-prozentige. Wir müssen nicht immer alles super gut machen. Mit sich selber gnädig sein, sich
80% ist eine Menge, aber man weiß, für die letzten 20 bräuchte es nochmal wahnsinnig viel Kraftanstrengung. Ne?
Absolut. Für die letzten 20% brauchen wir in der Regel 80% des gesamten Energievorrats. Für die ersten 80% brauchen wir nur 20% des Energievorrats. Das heißt, wer eine gute 80%, ein gutes 80%-Level halten kann, fährt eigentlich am besten.
Am Telefon, Frau Heinrich aus Berlin. Schönen guten Morgen.
Ja, morgen.
Bitte sehr.
Ja, also was mir hilft, ist malen. Also ich gehe in eine Malgruppe und danach geht es mir blendend. Und ich glaube, das hat zu tun damit, einmal gehe ich raus aus meinem Haushalt. Ich sehe nicht mehr, was zu tun ist. Und das Zweite ist, ich bin bei mir beim Malen und ich bin raus aus dem Kopf. Das, glaube ich, ist das Allerwichtigste. Ich bin raus aus dem Kopf. Und in der Gruppe, das hat den Vorteil, die Gruppe, also es ist inspirierend, es ist anregend. Ich gucke da mal, was machen die anderen eigentlich und so.
Und wahrscheinlich malen sie ja auch nicht nur, sondern unterhalten sich mit denen auch ein bisschen, oder?
Ich eher weniger, weil dann bin ich wieder weg von mir.
Okay.
Aber ich höre schon auch, worüber die anderen reden. So, ich schließe mich jetzt nicht völlig ab, das nicht. Aber ich möchte schon sehr bei mir bleiben, weil das sind ja bloß 2 Stunden, also so, ne?
Malen Sie zu Hause auch?
Ja, nee, eben nicht. Also ich kann ja auch zu Hause malen. Aber das ist eben nicht dasselbe, weil ich bin dann bei mir zu Hause und sehe dann wieder alles Mögliche. So, das heißt, ich bin nicht wirklich bei mir. Und das funktioniert bei mir besser, wenn ich rausgehe.
Ja.
Und überhaupt finde ich, also künstlerische Sachen sind eine Möglichkeit.
Ja,
herrlich. Bei sich selber zu bleiben oder wieder zu sich selber zu kommen. Ja. Bewegung ist übrigens auch gut, habe ich auch gute Erfahrungen mitgemacht. Zügig spazieren gehen, am Fluss entlang, ja.
Ja. Ja, ich danke Ihnen ganz herzlich.
Ja, bitte sehr.
Herr Adli.
Ja, das ist ein super Beispiel. Das Malen ist etwas, was sehr viel Entspannung bringt, was dazu führt, dass man den eigenen Emotionen mal ein Ohr schenkt. Es ist eine Achtsamkeitspraxis. Und außerdem, das haben wir auch gerade gehört, ist es eine soziale Erfahrung. Das heißt, es ist eine Erfahrung, die man mit anderen teilt. Und hier kommen gleich 3 Sachen zusammen, die das Malen zu einem guten Stressbewältigungsmechanismus werden lassen.
Ja, ich bedanke mich ganz herzlich. Frau Heinrich war das aus Berlin. Schöne Grüße nach Berlin. Und aus Mannheim hat uns Herr Matusik angerufen. Schönen guten Morgen, Herr Matusik.
Schönen guten Morgen.
Bitte
sehr. Ich bin also froh, dass ich bei Ihnen durchgekommen bin. Und zwar möchte ich auch gerne was aus meiner Erfahrung erzählen. Und zwar hat doch vor einiger Zeit bei Ihnen eine Dame was über die Möglichkeit der Meditation oder was Ähnliches gesprochen. Ich habe so eine ähnliche Erfahrung allerdings mit dem autogenen Training, weil ich habe das autogene Training über die Boxhochschule gelernt, schon vor langer, langer Zeit, was mir alle auch beim Krebsbekämpfung auch geholfen hat. Und hier, was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass ich während meiner Dienstzeit, ich bin zurzeit Rentner, während meiner Dienstzeit habe ich dann häufiger auch Folgendes gemacht, dass ich mich auf das Örtchen bewegt hatte, obwohl ich Telefondienst hatte, einen sehr stressigen Telefondienst im wissenschaftlichen Bereich. Und dann habe ich dort 2, höchstens 3 Minuten autogenes Training gemacht, bin wieder zurückgegangen und wunderbar hat es geklappt. Ich war also wirklich entspannt. Dann habe ich doch bei Übungen Rhetorik, habe ich auch noch über das autogene Training sehr, sehr gute Erfahrung gemacht bei den Übungen, wo jeder erstaunt war, wie gut ich plötzlich war, weil ich hatte mich vorher mit dem autogenen Training darauf vorbereitet. Und zum Schluss wollte ich noch sagen, ich habe häufiger leider auch bei einer Reha das autogene Training auch praktizieren können, obwohl das immer über die Muskelentspannungsübung von Jakobsen gemacht wurde. Ich bin automatisch in das autogene Training eingefallen, ohne dass ich irgendwelche bewusste Möglichkeiten hatte. Und das ging also auch wunderbar über das autogene Training.
Ja.
Das wollte ich eigentlich sagen.
Ja, vielen Dank. Herr Adli, ist ja wahrscheinlich auch so ein Ding, dass man immer versuchen sollte, das rauszukriegen, was einem selber am besten, was bei einem selber gut funktioniert, oder?
Genau, und nicht jedes Rezept passt für jeden Menschen in derselben Art und Weise. Autogenes Training, progressive Muskelrelaxation, das haben wir gerade gehört, sind ebenfalls hervorragende Möglichkeiten, Stress herunterzuregulieren. Hier geht es vielmehr um sozusagen körperliche und auch vegetative Entspannung beim autogenen Training. Aber am Ende ist der Effekt dann sehr ähnlich wie der von achtsamkeitsbasierten Verfahren. Das sind alles regenerative Verfahren, die hervorragend geeignet sind, um Stress herunterzuregulieren, Stress zu bewältigen und die sich gut erlernen lassen.
Ja, danke an Herrn Matusik und Grüße nach Mannheim. Am Telefon Frau Themann aus Hamburg. Schönen guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen allerseits. Ja, also ich wollte noch beitragen dazu, also um innezuhalten in solchen stressigen Situationen, bete ich zu Jesus Christus und konzentriere mich auf ihn. Wenn es möglich, lese ich auch an seinem Wort. Und das hilft mir jedes Mal.
Ja.
Und der andere Aspekt, das wollte ich auch noch bezeugen, dass ich eben so einen Lebensbereich habe, wo ich auftanken kann. Und das ist meine Gemeinde, eine christliche Gemeinde. Und das gibt mir auch sehr viel Kraft. Ich fühle mich zugehörig und kann mich da einbringen und fühle mich auch sehr eingebunden. Das ist wirklich wunderbar, muss ich sagen. Das hält mich und trägt mich. Mhm. Und wir singen auch viel gemeinsam.
Ja, ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihren Bericht. Frau Themann aus Hamburg. Herr Adli, das ist ja auch so ein also singen, hat Frau Themann angesprochen,
genau.
Aber eben auch diese Verbundenheit mit der Gemeinde, ein wichtiger Faktor.
Zugehörigkeit, ne? Absolut. Das, wir haben gerade 2 Dinge gehört, die ich auch sehr wichtig finde, eben die Bedeutung des gemeinsamen Singens, die Ensemble-Erfahrung und eben das Gefühl von Zugehörigkeit. Das sind 2 ganz wichtige Dinge, die uns dazu helfen, mit Stressspitzen
umzugehen. Bei dem Beten wahrscheinlich nochmal so ein Perspektivpunkt jenseits der Stresssituation. Ne?
Absolut. Das Beten, wenn man religiös gebunden ist, ist durchaus etwas, was hilft. Es ist etwas Ähnliches, auch wenn man zum Beispiel abendlich meditiert und dabei die Gedanken konzentriert oder sich auch über den vergangenen Tag reflektiert. All das hilft, um mit Stress gut umzugehen.
Es kam von einer Hörerin auch so der Hinweis, so es kommt darauf an, wie man das Leben lebt und ob man alles von sich verlangt, also ob man sich sozusagen selbstständig optimieren muss, auch im Umgang mit Stress. Also was ist eine Frage der Selbstoptimierung? Also dass man sagt, ich muss da anders drauf reagieren und Techniken erlernen und so weiter. Oder einfach zu sagen, na, es gibt manchmal Faktoren, die nerven, aber die muss ich nicht ändern.
Absolut. Also das, also wir müssen wirklich auch darauf achten, mit auf den Unterschied mit Stress gut umzugehen, heißt nicht, sich selbst zu optimieren, sondern es heißt auch, mitunter Situationen so zu akzeptieren, wie sie sind, etwas nicht verändern zu wollen, sondern zu versuchen, auch zum Beispiel mit schwierigen Situationen dann einen Umgang zu finden. Wir müssen eben nicht alles schaffen. Und was gerade dabei hilfreich ist, sind bestimmte Rituale. Also zum Beispiel sich jeden Abend darüber bewusst zu werden, worüber man Dankbarkeit empfindet. Also so eine Art Dankbarkeitstagebuch führen. 1, 2, 3 Dinge, die an einem bestimmten Tag gut gelaufen sind. Das können auch Kleinigkeiten sein. Das schärft das Bewusstsein dafür, dass eben auch nicht alles immer super sein muss, sondern dass es eben einfach kleine Dinge sind, die im Tag gut gehen und Entlastung schaffen und uns dazu dann auch verhelfen, mit anderen schwierigen Dingen einen besseren Umgang zu finden.
Wie geht man um mit Faktoren, denen man nicht ausweichen kann? Also ein Hörer hat uns gemailt und berichtet von einem narzisstischen Chef, kleine Arbeitsgruppe und schwierige Arbeitssituation, es sei denn, der Chef ist mal in Urlaub, was aber nicht oft ist.
Ja, auch das ist natürlich manchmal schwierig, wenn man mit Menschen zusammenarbeitet, die schwierig sind oder die eben narzisstisch strukturiert sind. Was da hilft, ist, sich mit anderen zusammenzutun. Das heißt, sich vielleicht auch mit Kollegen auszutauschen, über das eigene Netzwerk stärken, auch sich bewusst zu werden, dass man nicht alleine ist, der oder die einem solchen Chef ausgesetzt sind. Das hilft schon mal, auch mit so einer ansonsten unveränderlichen Situation besser umzugehen.
Was kann man Kindern mit auf den Weg geben? Also kann man die sozusagen auch trainieren, dass sie gut mit Stress umgehen können? Hier kam so da eine relativ besorgte Anfrage, so nach dem Motto, Kinder werden heute nur noch verhätschelt und dann werden die zu ängstlichen Erwachsenen.
Was man da so generell sagen kann, ist, dass wenn Kinder lernen, die eigenen Emotionen gut zu erkennen, die eigenen Bedürfnisse adäquat zu formulieren, aber auch lernen, Bedürfnisse aufzuschieben, das hilft generell, mit Stress umzugehen. Auch sich darüber klar zu werden, dass man nicht immer alles optimal machen muss. Mit der Durchdringung eines kindlichen Lebens mit sozialen Medien manchmal schwierig, einen ganz hohen Anspruch, einen unrealistischen Anspruch von einem realistischen Alltag zu unterscheiden.
Vom gesunden Umgang mit Stress, was ist Ihr wichtigster, kürzester Tipp für 2025?
Also sich selbst ein Ohr schenken, jeden Tag mal für eine Minute zu hören, wie es einem selber geht, was man gerade braucht, was einem gut tun würde und das vielleicht zu einem Ritual werden lassen. Das wäre so ein Rezept, was vielleicht jeder für sich umsetzen kann.
Professor Mazda Adli von der Charité Berlin, Chefarzt für Psychiatrie und Psychotherapie, ärztlicher Direktor der Fliedner Klinik in Berlin. Herzlichen Dank, dass Sie so viel Zeit genommen haben für uns. Das war die Sprechstunde mit Martin Winkelheide.